Hallo!
Hallo!
Willkommen zu Folge von...
Yay!
Das ist, wie ich sage, 101.
101 von?
Dalmatinern.
Ach so. Wo sind die? Ich hätte gern Dalmatiner. Das vergisst man immer so als Hunderasse, ne?
Ja, werden auch hauptsächlich für Feuerwehr eingesetzt.
Für Feuerwehr?
Das ist so ein Klischee in Amerika, dass...
Ach so.
So Feuerwachen haben immer einen Hund, einen Feuerwehrhund und der ist ein Dalmatiner.
Ist das wirklich, also?
Das ist ein Klischee.
Ein Klischee.
Das ja, stimmt nicht wirklich. Ja. Okay, ich glaube, viele Feuerwehrwachen haben gar keinen Hund.
Vernünftig, finde ich.
Ja.
Hund und Feuer passt nicht.
Aber angenommen, hier würde es brennen.
Ja.
Wo müsste die Feuerwehr dann hinfahren? Zu welchem Podcast?
Zum zufällig Verwandt-Podcast.
Das sind wir.
Und wir sind
Lea Zimny.
Und Jan-Philipp Zimny.
Da sind wir wieder. Hallo. Vielen Dank
Hallo.
Für eure Geduld.
Ja.
Und Entschuldigung. In letzter Zeit war es ein bisschen hektisch,
ja.
Weshalb in letzter Zeit so viele Folgen unentschuldigt ausgefallen sind.
Mhm. Aber unsere Mama hat uns eine Entschuldigung geschrieben, damit wir keine Fehlstunde haben.
Naja, hauptsächlich wegen Krankheit und
ja.
Tourbetrieb. Wir können euch gleich mal ein bisschen erzählen, was so in letzter Zeit passiert ist. Aber jetzt sind wir wieder da und jetzt wird es auch wieder regelmäßiger versprochen. Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, aber jetzt ist wirklich so.
Lass mal lieber sagen, in unseren Möglichkeiten geben wir jedes Mal unser Bestes.
Das sowieso.
Wir bemühen uns immer.
Das sowieso. Wir bemühen uns immer.
Das ist unser Motto.
Wir sind stets bemüht.
Ja.
Ja.
Das ist ein negatives, ne, im Zeugnis. Stets bemüht ist, wo bedeutet, eigentlich ist schlecht. Wo bedeutet eigentlich
das Positive ist, was wir, das Positivste, was wir sagen können, ist, dass die Person es wenigstens versucht hat.
Ja. Und eigentlich ist das doch super viel wert.
Naja, also ich sag mal so, spätestens in der Welt der Erwachsenen, wo die meisten Leute halt auch mehr oder weniger berechtigt keinen Fick auf dich geben, ist das halt schon viel wert, wenn sich Leute um dich bemühen.
Ja.
Da ist das Ergebnis eher sekundär, da hast du schon recht.
Finde ich nämlich auch.
Ja, so verschiebt sich die Perspektive durch die Desillusionierung des Alters.
So, das ist unser Motto.
Für diese Folge. Perspektivwechsel.
Ja.
Alter, Altersarmut, Einsamkeit im Alter.
Alter.
Schwede.
Falter.
Verwalter.
Ja.
Walter.
Der Walter.
Ja.
Von nebenan.
Aber wir werden jetzt hier keine Kapriolen schlagen.
Rüdiger. Keine Kapriolen. Herrlich, ne? Nicht so tief, Rüdiger. Ich liebe solche.
Du bist ja so ein bisschen auch dann meine Meme-Queen, das muss man schon sagen, glaube ich. Du hast mir etwas gezeigt, was jetzt in den letzten Wochen viral war, von zwei alten Damen.
Britta, Jan-Philipp,
Britta. Britta ist verrückt.
Britta hat fast Plumps gemacht.
Britta hat fast Plumps gemacht. Ich hoffe, ihr kennt das Video da draußen. Sonst ist das jetzt maximal uninteressant.
Es ist wirklich ganz herrlich. Also es gibt diesen einen Insta-Account von irgendeiner Ü50-Frau.
Mhm.
Britta halt. Und Britta ist halt eigentlich ein ganz normaler Boomer auf Insta.
Ja.
Und hat aber dieses eine Video hochgeladen, das irgendwie inzwischen schon, ich glaube, über 3 Millionen Views hat.
Und er hat mir die Kommentare gezeigt.
Ja, es ist wirklich. Du siehst die Klapphülle im Schatten.
Du siehst wirklich die Handyklapphülle im Schatten.
Ja, das ganze Video
ungelogen.
Ist eine einzige Handyklapphülle.
Vom Vibe her auch.
Ja. Und es ist nur herrlich. Ich liebe Britta, Jan-Philipp. Und ich liebe das, wenn so Muttis oder Fattis auf Insta was posten, wo sie denken, ach, das ist jetzt hier für meine Freunde und dann ist das aber Comedy Gold. Und ich meine, Britta wusste das ja vorher nicht.
Wusste sie nicht.
Und das, ach, das finde ich so herrlich, Jan-Philipp. Ich liebe das. Ich liebe das. Und das schließt sich thematisch an. Weil nämlich.
Wirklich?
Ja, pass auf. Ich wollte dir erzählen von meinem Tour-Highlight.
Ne? Ja.
Wir waren ja gemeinsam auf Tour. Es war sehr stressig.
Wollen wir erstmal sagen, wo und wie wir auf Tour waren, damit die Leute im Bilde sind?
Oder erst das Highlight? Ich warte doch schon so lange.
Ja, aber das wird ja für die Leute genießbarer, wenn die wissen,
Aber das können wir auch danach erzählen.
Spielt das keine Rolle
das
dafür?
Das spielt wirklich gar keine Rolle.
Okay.
Nee.
Ja, dann.
Weil es hätte überall passieren können. Ich hatte in Dresden hatte ich meinen Merch-Stand so am Ausgang.
Ja.
Ne? Das heißt, also wirklich so, ich habe bei, wie viele Leute waren da? 350? Ich habe 350 ja. mal Hallo und 350 mal ja, danke, tschüss, ja, Ihnen auch, so gesagt. Und dann, Jan Philipp, dann kam da eine alte Frau raus nach der Show.
Mhm.
Ja, die Leute strömten so raus, manche blieben stehen, andere gingen weiter. Und diese, wirklich, die war wirklich alt. Also so jenseits der 70 alt.
Hui.
Ja. Und
ich sag mal so, sonst nicht mein Zielpublikum.
Genau, genau, das habe ich auch gedacht. Ich dachte so, oh, jetzt kommen hier die finster dreinblickenden alten Herrschaften raus, Jan Philipp. Und dann kam da diese, sie war schon so leicht bucklig. Wir würden sagen, eine hutzlige Oma, ja?
Ja, sie hatte einen Hutzelfaktor.
Sie hatte einen Hutzelfaktor, blieb so stehen.
Wir müssen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe gerade eine Bombenidee.
Ja.
Und zwar, wir müssen als Spezialfolge für unsere lieben Patreons da draußen, vielleicht auch als Entschuldigung dafür, dass so viel ausgefallen ist in letzter
ja.
Zeit, eine Spezialfolge machen, wo wir einfach Omis bewerten, wie hoch deren Hutzelfaktor ist. Also wir nehmen so eine Reihe von Bildern.
Ja.
Aus dem Internet und dann auf einer Skala von 1 bis 10. Oder wir können so ein Tier-Ranking machen,
ja.
So das Hutzeltier. Wie.
Das Hutzeltier, ja, wie hutzelig ist die Oma.
Ja.
Ja. Und sie war schon, also ihr Hutzelfaktor war so bei 7 oder 8.
Oh, das ist schon ein ziemlich hoher Hutzelfaktor.
Ja, ja, sie war wirklich, sie war ganz und gar hutzelig. Und sie nahm dann, also hat auch finster dreingeblickt, ne?
Ja.
Ist ja häufig der normale Gesichtsausdruck bei Hutzligen. Und dann nahm sie so eine Autogrammkarte, guckt die Autogrammkarte an, guckt mich an, zeigt mir die Autogrammkarte, fängt wirklich vom einen Ohr bis zum anderen Ohr an zu grinsen und sagt, der Typ, ne? Der Wahnsinn. Ich liebe ihn. Er ist so lustig. Er ist so toll. Ganz, ganz klasse. Schickte diese Autogrammkarte ein und ging.
Ja.
Und ich dachte so, oh, ich bin da hingeschmolzen, Jan Philipp. Die hutzlige Oma liebte dich so sehr.
Das ist abgefahren. Ich hoffe, vielleicht war das eine Freundin von mir, saß in Dresden im Publikum. Liebe Grüße an der Stelle.
Ja, Galligrü.
Und die sagte, in der Nähe von ihr saß auch eine Oma, die besonders bei den Witzen, die so auf Kosten alter Leute gehen.
Ja.
Und da gibt es ein paar im Programm.
Ja.
Da hätte die ganz besonders laut gelacht.
Die habe ich auch gesehen.
Die hast du auch gesehen.
Ja, weil ich würde schon sagen, es waren in Dresden mehr Hutzlige als sonst.
Ja.
So, die Oma, die so laut gelacht hat, vor allem bei den Witzen über alte Leute, die hatte aber einen Hutzelfaktor von 1.
Oh, die war gar nicht hutzlig.
Die war gar nicht hutzlig. Die war so eine flippige. Weißt du?
Eine Verrückte.
So mit so einem Kurzhaarschnitt und einer lustig geformten Brille und so ganz bunt angezogen. Aber die war die ganze Zeit gut drauf. Die hatte schon eine gute Zeit, als die reinkam.
Ja.
Die waren einfach, also das war so eine ganze Gruppe von alten Leuten und die waren freaky drauf.
Verrückt.
Die hatten von Anfang bis Ende eine gute Zeit und die waren auch immer noch am Lachen, als sie rausgingen und so.
Okay.
Die waren ganz klasse. Also du hattest wirklich viele alte Leute dabei, die eine richtig, richtig gute Zeit hatten. Das war wirklich schön.
Es war echt auch einfach eine schöne Show. Ich hatte Spaß ohne Ende, die Leute waren gut drauf. Ich habe aber auch gut performt, weil da so der ganze Stress der letzten Wochen von mir abgefallen ist. Davor.
Lass mal erzählen jetzt.
Ja, das soll jetzt stimmt. Das ist ein guter Übergang.
Ja,
sehr gut, danke. Auf jeden Fall. Habt ihr das wahrscheinlich, wenn ihr mich so ein bisschen bei Instagram verfolgt, auch schon mitbekommen? Und zwar am vergangenen Donnerstag war die Dreisat-Aufzeichnung.
Ja.
Und zwar, vielleicht habt ihr auch das schon mitbekommen. Ich bin ja in den vergangenen Jahren, das hat so 2022 in den Ausläufern von Corona angefangen, da war ich das erste Mal beim Dreisat-Festival.
Mhm.
Das habt ihr vielleicht schon mal bei YouTube irgendwie Aufnahmen gesehen. Das ist dann in so einem Zelt, deswegen habe ich das auch häufig Dreisat-Zelt-Festival genannt, was überhaupt nicht der Name ist. Es ist einfach nur Dreisat-Festival. Habe ich jahrelang gedacht.
Weißt du warum? Also erstens, weil es in einem Zelt ist und zweitens wegen dem Zeltfestival Ruhr hier im Ruhrgebiet. Das heißt ja wirklich Zeltfestival.
Ah, vielleicht heißt das Zeltfestival, weil das geht nicht. Das Festival, Wort Festival kannst du dir nicht schützen lassen.
Nee.
Das ergibt keinen Sinn.
Ja.
Nicht, dass sie es nicht versucht hätten, aber. Ja, auf jeden Fall, da war ich ja schon zweimal.
Ja.
Und das war bisher immer so, dass die angefragt hatten, wenn die Programme so gerade im zweiten Jahr waren. Mhm. Ne? Und dann wird das so ausgestrahlt, da hast du dann nur noch eine Handvoll Auftritte oder so. Mhm. Das ist halt voll okay. Aber anscheinend also ich muss auch ehrlich sagen, nicht nur anscheinend, sondern wirklich der Redakteur, der dafür zuständig ist bei Dreisat, der mag mich richtig gerne einfach. Der mag das, was ich mache, der arbeitet gerne mit mir zusammen. Mhm. Ich auch genauso, ja, ich finde den auch cool. Und der ist auch ein ganz lieber, lustiger Typ einfach. So, ich war jetzt auch dann schon ein paar Mal hinterher noch mit ihm, haben wir jetzt auch nach der Aufzeichnung, waren wir noch im Erdgeschoss in der Weinbar.
Oh, schön.
Und da ich jetzt nicht so der Weinkenner bin, ich mag einen Wein, den leckeren.
Den mit dem Fahrrad, den mag ich.
Den mit dem Fahrrad? Mhm. Was?
Es gibt so einen Weißwein mit einem Fahrrad vorne drauf.
Was denn? Französischer Bicyclette-Wein?
Bicyclette, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich kann dir mehr nicht sagen, außer der mit dem Fahrrad vorne und der ist lecker.
Ja. Ich mag, also Weißwein mag ich pauschal gar nicht.
Oh, oh.
Das ist mir zu sauer, da kriege ich immer Sodbrennen von sofort. Mhm. Und Rotwein habe ich eigentlich bisher immer nur Primitivo getrunken. Und den finde ich gut und ja, dann bleibe ich dabei.
Warum auch nicht, ne?
Warum auch nicht.
Wenn es dir schmeckt, schmeckt.
Ja. Und genau, und da habe ich aber, ich glaube, da habe ich Gin Tonic. Ich weiß nicht, warum ich das erzähle.
Weiß ich auch nicht.
Nee, Moskau Mule habe ich getrunken.
Aber
das ist
auch
ein schöner Kupferbecher, schön.
Toll.
Kupfer, antibakterielle Wirkung, sagt man ja auch.
Sagt man?
Ist auch so, glaube ich.
Auch unser Motto.
Ich schweife total ab, ich bin mega unkonzentriert. Auf jeden Fall, der Redakteur, lieber, super lieber Kerl, super lustig, ja. Verstehe ich mich total gut mit dem. Und jetzt war es so, dass der das neue Programm, also ne, beim letzten, bei Quantenheilung hatten die das auch so gemacht, dass die, ich glaube, weiß ich jetzt gar nicht so genau, wann die das angeguckt haben, aber so wie ich das eben beschrieben habe, eher gegen Auslauf des Programmes und dann wurde das aufgezeichnet im Frühjahr halt. Und jetzt war es so mit dem neuen Programm, hat der sich das angeguckt, das war Show Nummer 6 oder sowas.
Ja, noch
also
ganz
jetzt im
frisch,
vergangenen
ne? Baby,
Herbst.
Babyschuhe.
So, und jetzt, und das wurde dann auch nicht im Rahmen von dem Festival aufgezeichnet, sondern im Rahmen des Deutschen Kleinkunstpreises.
Ui.
Dann, ne, da, wenn die dann einmal da ihr Zeugs aufgebaut haben, dann zeichnen die gleich noch ein paar Solos auf.
Ja.
Also ich habe gerade nichts mit dem Deutschen Kleinkunstpreis zu tun, sondern nur im Rahmen von der Produktion.
Ja, ja.
Wurde mein Solo aufgezeichnet. Das wird dann im April,
ja, ich glaube
am 12. Ja, dachte ich auch. 12. April um 21 Uhr auf Dreisat, was halt
Primetime.
Mega geile Sendezeit ist, weil die Festivalsachen laufen immer so irgendwann in der Nacht.
Ja, ja.
Aber sei das, wie es mag, die interessanten Sachen sind ja da eh eigentlich eher, wenn das dann online ausgespielt wird.
Ja, das stimmt. Ja,
das ist dann auch alles wesentlich messbarer. Und wow, also das war schon echt cool. Aber es war, also ich erzähle gleich von der Aufzeichnung, aber wir müssen erstmal, glaube ich, den logistischen Aufwand drumherum.
Boah, der war da. Der hat Hallo gesagt.
Ja, der war real.
Und dann ist er nicht mehr gegangen, der Aufwand.
Dann ist er auch erstmal geblieben.
Ja, ja,
ja. Weil Dreisat kommt dann natürlich um die Ecke und sagt, da zeichnen wir auf, kannst du das irgendwie möglich machen?
Ja.
Und du hast dann nur so, vielleicht, du hast dann ein, zwei Tage maximal Spielraum, wenn überhaupt. Aber meistens ist das so, da ist der Termin, könnt ihr das möglich machen. Und am vergangenen Donnerstag hätte ich eigentlich eine Show in Leipzig gehabt. Vielleicht habt ihr auch das mitbekommen, dass wir die auf Anfang Mai verschieben mussten. Da wisst ihr jetzt auch den Grund dafür, dass halt da die Dreisat-Aufzeichnung war. Und eigentlich war der Tourplan gar nicht schlecht.
Nee, super toll.
Eigentlich war Mittwoch Potsdam.
Ja.
Donnerstag Leipzig, Freitag Dresden und dann wieder nach Hause.
Total
so.
Schön.
So, kann man gut machen.
Wirklich, kann man sehr gut machen.
Kann man gut machen. Und dann ist halt Dreisat gekommen und hat gesagt, ja, wir möchten gerne exakt da in der Mitte davon das machen.
Genau, an dem Donnerstag.
Und zwar auf der anderen Seite von Deutschland, in Mainz.
Ja.
So, Und dann haben wir geguckt, okay, wenn wir dann in Potsdam sind, dann muss ich nach Mainz und dann müssen wir nach Dresden. Wie machen wir das? Wir sind ja mit dem Auto unterwegs, wegen ganzen Merch und so weiter. Und das wären einfach, wir sind jetzt 5 Stunden nach Potsdam gefahren, was von uns aus die normale Strecke ist, hätten dann am nächsten Tag auch 5 Stunden, wenn nicht sogar mehr.
Mehr, weil du musst ja noch weiter in den Süden.
Ja, mehr noch nach Mainz dann fahren und dann nochmal so 5-6 Stunden nach Dresden rüber, um dann wieder, was sind wir jetzt gefahren, 6,5 Stunden von Dresden nach Bochum wieder zurückzufahren. Und das ist halt
und wir hätten das ja
Selbstmord
auch
mit Autofahren.
Ja, genau. Und wir hätten das ja, also man muss sich ja mal vorstellen, wir sind 5 Stunden nach Potsdam gefahren. Dann hätten wir, haben wir Show gespielt bis ungefähr Mitternacht, dann ist man so um 1 Uhr im Bett vielleicht mit Glück. Mhm. Und dann hätten wir ja so früh aufstehen müssen, dass wir rechtzeitig um 15 Uhr in Mainz sind.
Ja, beziehungsweise eigentlich eher so 14 Uhr für noch ins Hotel einchecken und rechtzeitig ankommen und so weiter.
Genau, und dann musst du ja zwischendurch nochmal Pipi machen, du musst was essen, du hast mal Stau. Das heißt, wir hätten, keine Ahnung, um 7 Uhr losfahren müssen.
Ja.
Spätestens. Da hätte es sich mal Frühstück im Hotel gegeben. So, weißt du? Dann wären wir rechtzeitig da gewesen und dann hätten wir ja am nächsten Tag nach Dresden gemusst, wieder so früh los, um wieder rechtzeitig da zu sein, dann hätten wir maximal 8 Stunden in 3 Tagen geschlafen.
Ja.
Also das hätte ja kein Mensch
vor allem,
geschafft.
Da, nicht nur hätten wir das nicht geschafft, ihr hättet dann auch halt auch mega schlechte Shows gehabt einfach.
Ja,
wenn ich da so auf der Bühne stehe und dann sage, mir wird bei Stand-Up-Comedy zu viel gestanden, ich leg mich erstmal hin.
Ja.
Wir machen die Show heute im Liegen.
Und ich glaube, ich hätte das auch nicht geschafft, so viel Auto zu fahren.
Ja, auf gar keinen Fall.
Ich glaube, dann.
So, was wir dann gemacht haben, und jetzt ist der Punkt, wo es dann auch irre wird auf eine andere Art und Weise.
Ja, weil irgendwie mussten wir es ja machen.
Wir haben uns dann aufgeteilt.
Ja.
Wir haben dann, wir sind nach Potsdam, und am nächsten Morgen, damit ich rechtzeitig in Mainz bei Dreisat bin, hat Lea mich zum Berliner Flughafen gefahren.
Ja.
Da bin ich dann ins Flugzeug gestiegen.
Und es war gerade in beiden Tagen Streik.
Es war in beiden Tagen Streik und ich hatte irrational viel Glück.
Wirklich.
Am ersten Tag bin ich nicht mit der Lufthansa geflogen, sondern mit Condor. Und am zweiten Tag bin ich mit der Lufthansa geflogen, entsprechend dann weiter nach Dresden. Aber das war dann einer von den 3 Flügen, die nicht ausgefallen sind an dem Tag.
Wirklich. Irre.
So. Ah, ja, also ne, in Berlin ins Flugzeug, dann nach Frankfurt geflogen und von Frankfurt aus mit dem Zug nach Mainz.
Nach Mainz.
Zu der Aufzeichnung. Was dann sogar zeitlich gar nicht mal so schlimm war.
Nee, war gut, oder?
Das ging.
Wir sind entspannt los.
Ja.
So gegen kurz vor 9, 8:45.
Ja.
Konnten gut frühstücken.
Ja, ich bin da entspannt angekommen, bin ins Hotel, konnte einchecken, musste dann relativ zügig los zu der Aufzeichnung, zur Probe und so weiter. Aber das lag vor allem eher daran, dass mein Zug vom Frankfurter Flughafen nach Mainz, der hatte Verspätung.
Ja,
sonst hätte
klar.
Ich schön noch 1 Stunde im Hotel gehabt.
Ja, ärgerlich.
So, und jetzt kurze eingeschobene Anekdote, beziehungsweise in dieser Anekdote eine Subanekdote.
Mhm.
Und zwar saß ich dann am Berliner Flughafen, ohnehin schon mega aufgeregt, Flughafen, also ich fliege nicht so oft, generell nicht. Ich mache eigentlich auch Urlaub in der Region, wie man so schön sagt.
Da, wo die Burgen sind.
Ja, wo die Burgen sind. Wo die wilden Burgen wohnen. und das heißt, ich fliege mega selten. Und deswegen, Flughafen ist total aufregend. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich mache was falsch und dann werden sie mich abholen und wegbringen und dann bin ich verschwunden für immer. So.
Wie
und,
dieser Film mit Tom Hanks.
Castaway. Wo er mit dem Volleyball, mit Wilson.
Nee, Terminal, wo der irgendwie Tage im
Terminal, ja stimmt. Wo sie ihn nicht reinlassen und er aber auch nicht zurück kann, weil in seinem Heimatland Osteuropistan oder so. Ja, die haben sich da irgend so ein Land ausgedacht.
Ich habe den Film nie gesehen, keine Ahnung.
Da kann er aber auch nicht zurück, weil da ist Krieg.
Ach so.
Und dann lebt er halt ein paar Monate
Ach, Monate sogar. Ich dachte so zwei, drei Tage. Oh mein Gott, was ist das für ein Film, Alter?
Der ist da mehrere Wochen auf jeden Fall. Monate weiß ich nicht, aber Wochen auf jeden Fall. Der fängt an, sich da so richtig häuslich einzurichten, freundet sich mit den Leuten an und renoviert auch einen Teil vom Flughafen. Das klingt total bescheuert, wenn man das erzählt. Ja, es ist schon lustig. Ist schon ein lustiger Film. Ist auch ein bisschen Drama. Aber
okay, muss ich vielleicht mal angucken, ne?
Kann ich nur empfehlen. Also kann man den sehen, auf jeden Fall.
Ja, so wie letztes Mal hast du mir Django empfohlen. Großer, toller Film.
Ja.
Großer, toller Film?
Ja.
Egal.
Großes Kino,
danke. So. Jedenfalls saß du am Flughafen.
Ja, und dann saß ich so am Gate rum und ich dachte, wieso ist denn da die Polizei? Ne?
Was natürlich auch in die Angst reinspielt, dass du was falsch machst und mitgenommen
wirst. Ja, ja, vor allem, ich denke ja dann auch nicht, ich denke ja dann, die sind meinetwegen.
Ja, die haben dich im Auge.
Da ist er, der Jan, sie werden angeklagt, ein Jan Philipp zu sein.
Sollten sie nicht heute Abend in Leipzig spielen, warum sitzen sie im Berliner Flughafen?
Ja, jeder braucht ein Hobby. dachte so, wieso ist da die Polizei? Ist da irgendwie was los? Vielleicht mit dem Flug davor oder so, dass da irgendwie was war. Keine Ahnung. Dann war die Polizei irgendwann nicht mehr zu sehen und dann ging halt so das Boarding los. Und ich kam dann rein ins Flugzeug, in die Business-Klasse und vor mir in der Schlange war so ein junger Typ. Und der beugte sich auf einmal so in die Sitzreihe rein und machte so ein, sprach da jemand an, der da saß. Und dann fiel mir auf, da saß einfach Markus Söder.
Ja, bah.
So hätte der Typ vor mir den nicht angequatscht, ich hätte das nicht mal gemerkt.
Ja.
Und dann fiel mir auf, dass auf der anderen Seite vom Gang zwei Security-Leute saßen, weil die nämlich auf einmal sehr unruhig wurden, als der junge Typ so in seine Tasche griff und so sein Smartphone rausholte und dann anfing Selfies zu machen mit Markus Söder, was auch schon crazy ist einfach.
Ja, das ist so weird.
Aber die Security-Leute waren richtig unruhig. Das fand ich richtig lustig. Und dann ist er weitergegangen, unbehelligt. Und ich dann auch schnell, weil ich wollte kein Selfie mit Markus Söder.
Nee.
Ich wollte das Gegenteil von einem Selfie.
Wie viel Geld müsste man dir geben, damit du ein Selfie mit Markus Söder machst?
Wie viel Geld müsste man mir geben, damit ich ein Selfie mit Markus Söder mache?
Ja.
Was dann auch so da draußen ist im Internet und so.
Ja.
Also da wirst du mit ein paar tausend Euro nicht hinkommen.
Nee. Und wenn es nicht im Internet ist, dann wenn's, ein paar tausend?
Ich will das nicht. Ich will auch nicht darüber nachdenken, wo ist da meine Grenze, ab wann ich sagen würde, oh, in this economy,
ja.
Da schon.
Ja, verstehe.
Nee, will ich mich nicht auseinandersetzen mit. Ich will mir meinen Gedanken der Ablehnung bewahren.
Ja, also dann hast du auch noch im Flieger gesessen und warst die ganze Zeit gecringed. Quasi.
Ja, wir haben uns dann als Economy Class Kollektiv zusammengeschlossen, zusammengeworfen und ihm ein Bier und eine Wurst geschenkt, damit er uns wohlgesonnen ist und nicht zürnt ob unseres Fluges.
Ja, verstehe ich, hätte ich auch gemacht.
Ja, wir haben ihm eine Opfergabe dargebracht, um ihn zu besänftigen. Was ich ganz spannend fand, war, dass kurz bevor wir gestartet sind, hat der mit einem von seinen Security-Leuten den Platz getauscht.
Aha.
Das
war wohl ein Grund?
Wahrscheinlich irgendwelche Sicherheitsgründe.
Ja. Bestimmt, dass er so.
Ja.
Ja.
Aber das war, was krass war, fand ich, dass der ist ja nicht durch das normale Boarding gekommen.
Mm.
Mit
der Polizei ist der.
Ja, aber auch nicht.
Eskortiert.
Die Polizei, die ich gesehen habe, war ja da oben an dem Gate.
Die hat geachtet, ob niemand kommt.
Ja, und der muss irgendwie von ganz woanders gekommen sein.
Aber bestimmt auch mit Polizeischutz.
Wahrscheinlich schon. Und war dann auch natürlich der Erste, der raus war aus dem Flugzeug.
Ja,
so.
Klar.
Und auch nicht durch das reguläre Gate halt. So.
Ja, ja.
Die haben ihre eigenen geheimen Tunnel.
Ja, der Markus-Söder-Tunnel am Frankfurter Flughafen. Und am Berliner muss ja beides.
Ja, der Markus-Söder-Tunnel. Das ist speziell nur für ihn, dieser Tunnel.
Ja. Aber der ist sehr, sehr groß, sonst passt sein Ego da nicht rein.
Ach, ja,
so
ein
Eisenbahntunnel eigentlich.
Ja.
Ja.
Das, mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass der mit so einem normalen Linienflug unterwegs ist. Ich hätte da auch gedacht, dass es da irgendwie, dass er auch, weiß ich nicht, Privatjet oder zumindest irgendwas von der Regierung gestelltes,
ja, ne?
Dass er damit reist.
Gut, aber kann ja sein, dass er auch vielleicht privat unterwegs war und dann.
Kann sein, ja. Und dann brauchen natürlich auch Security-Leute.
Ja, ja, klar. Kann ja nicht einfach so. Ich habe mal irgendwann bei Social Media gesehen, dass Hazel und Thomas, ne?
Ja.
Die haben Angela Merkel am Flughafen getroffen.
What?
Ja. Und das finde ich ja, das finde ich ja richtig. Also.
Wahrscheinlich dann in so einer VIP-Lounge, oder? Weil
das
die wird ja auch nicht regulär am Gate
doch,
rumhängen.
Ich glaube nämlich schon, dass die saßen nämlich auch so regulär am Gate rum und dann waren sie so, hä, die Frau sieht aus wie Angela Merkel. Und dann so, Moment mal, das ist Angela Merkel, die saß da so. Also so klang es, ich weiß natürlich nicht, ich habe es auch nur in Erinnerung, also so dunkel in Erinnerung, aber.
Tja.
Ja.
Verrückt.
Ja. Ja, ja, und dann bist du gelandet.
Ja, trotz Söder.
Trotz Söder, ein Glück.
Ja.
Bah. Und
habe ich natürlich sofort in Mainz allen Leuten bei der Aufzeichnung, die das nicht hören wollten, erzählt. Ja. Markus Söder im Flugzeug.
Das Flugzeug, wir müssen das desinfizieren. Von allen Würsten befreien, die da jetzt so liegen. Der ist ja, der hinterlässt ja immer so eine Spur von Würsten. Deswegen braucht er Polizei, weil der kann.
Weil der so leicht zu finden ist.
Ja, genau.
Folg einfach der Spur aus Würsten.
Ja, wenn du einen Hund hast, mega anstrengend, weil die dann die ganze Zeit teilen.
Markus Söder ist bei Hunden sehr beliebt.
Ja. Nur bei Hunden.
Alter Schwede.
Ja, und währenddessen bin ich nach Dresden.
Währenddessen bist du mit dem Auto nach Dresden gefahren, was ja dann auch eine entspannte Reise ist.
Ja, also das war wirklich super entspannt.
Ja.
Und ich wollte sehr aufmerksam eine Folge Podcast hören. Und kennst du das, wenn dann so deine Gedanken abschweifen und du hast die letzten 2 Minuten verpasst?
Ja.
So. Und dann habe ich aber immer zurückgespult, bis an die Stelle, wo ich aufgehört hatte zuzuhören.
Mhm.
Und so trug es sich zu, dass ich auf dieser, ja nicht ganz 2 Stunden, so Stunde 45, eine einstündige Podcast-Folge in Gänze durchgehört habe, immer wieder zurück. Ah ja, zugehört, abgeschweift, zurück. Ich hatte die beste Zeit.
Ja, schön.
Ja.
Das freut mich.
Da war ich.
Währenddessen musste ich mich mit Markus Söder rumschlagen.
Ja, und Würsten. Schlimm.
Ja. Oh, Fliegen ist aber auch so anstrengend, das ist unglaublich. Ja. Ich mache das halt auch nur, wenn es gar nicht anders geht irgendwie.
Ja.
Weil, boah, das ist schon allein, wie laut das ist und dann bist du halt die ganze Zeit so Körperkontakt mit irgendwelchen Leuten, ist auch scheiße.
Ja, verstehe ich. Ich mache das auch nicht gern.
Ja. So angstmäßig, also ich habe auch bei Start und Landung habe ich auch Angst. So, wenn wir dann in der Luft sind, dann geht's. Dann kann ich sogar aus dem Fenster gucken, obwohl ich Höhenangst habe. Weil das so irreal ist, dass es registriert gar nicht mehr.
Ja.
So, aber bei Start und Landung mit diesem, auch dieses sinkende Körpergefühl ist halt, boah, nee, das kann ich nicht. Also das, beziehungsweise kann ich ja offensichtlich schon, aber kostet halt brutal viel Energie.
Die du brauchtest bei der Aufzeichnung.
Für die Aufzeichnung in Mainz. Aber es war richtig geil. Es waren so viele von meinen Leuten im Publikum.
Schön.
Das war richtig schön, diese Unterstützung zu bekommen, diesen Support zu bekommen. Die ganze erste Reihe waren nur meine Leute.
Ja,
das war richtig krass.
Ja, die sind toll und zuverlässig und so. Da habe ich in Dresden auch ein tolles Gespräch geführt mit 2 von deinen Fans.
Ja.
Die waren auch ganz zuckersüß, waren die.
Magst du erzählen von dem Gespräch oder wolltest du es nur so erwähnen?
Ja, also es ging quasi genau darum, ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kamen, auf jeden Fall habe ich dann zu den beiden gesagt, boah, nee, hier sind alle immer so lieb und so toll, ich habe wirklich, also es sind nur liebe Fankontakte.
Ja.
Wirklich, es ist ganz, ganz zauberhaft und dann waren die beiden auch so, ja, ist ja irgendwie klar und so, ne, die Leute, die Jan Philipp Fans sind, die sind ja aus einem bestimmten Grund Fan und sind ja dann irgendwie alle auch so ähnlich auf eine Art, ne, also auch so vom Mindset her einfach und dann meinte er, ja, kann er sich vorstellen, dass da wirklich dann immer nur liebe Kontakte sind, hab ich gesagt, ja, es ist wirklich unglaublich, das macht so viel Freude.
Ich habe mich aber auch Echt, also nicht nur, vor allem auch wegen, aber nicht nur wegen den, davon, dass so viele meiner Leute, von meinen Leuten im Publikum war, sehr wohlgefühlt bei Dreisat auch, sondern ich kannte ja dann auch schon ein paar Leute vom Team und gut, der Ort war neu, wo wir waren, aber was wollte ich sagen? Der andere Künstler, mit dem ich da war, Stefan Danziger, den habe ich vor Corona, war das schon Jahre her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe. Mit dem habe ich mich auch super gut verstanden. Ja, also so total interessanter Typ. Der weiß super viele Sachen. Der recherchiert den ganzen Tag ohne Ende.
Cool.
Und ist ein total lieber, lustiger, aufgeschlossener Typ. Ich habe jetzt leider nicht so viel, das läuft ja dann so ab, jeder macht quasi eine Hälfte, dazwischen ist einmal Pause und dann haben die an dem Abend quasi zwei voneinander unabhängige Programme aufgezeichnet.
Ja, ja.
Die auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten gesendet werden, nebenbei bemerkt. Ich habe, weil er zuerst dran war, habe ich nicht so viel von seinem Programm mitbekommen, weil ich in meiner Garderobe war und damit beschäftigt war, nervös zu sein. ich bin bei so Fernsehsachen immer, also bei Solo-Shows bin ich nicht nervös. Da freue ich mich einfach, was machen zu können mit den Leuten. Aber bei so Fernsehsachen bin ich super nervös und ich habe gedacht, und früher war ich wesentlich schlimmer nervös. Früher war ich immer so, es wird alles schief gehen, es wird ganz furchtbar und das ist das Ende von meiner Karriere, bla bla bla, schon vor dem Auftritt.
Ja.
Das ist viel besser geworden. Aber ich war jetzt schon im Vorfeld ein paar Tage nervös, dann als ich da war und so. Und dann dachte ich mir, wenn ich mich so fühlen würde vor jedem Auftritt, ich würde mir einen anderen Job suchen. Ja. Ganz ehrlich, das ist so viel emotionaler Aufwand. Und es gibt ja diesen Spruch, ne, wenn man nicht mehr aufgeregt ist, ne, wenn das nicht immer noch ein bisschen aufregend wäre, dann würde das ja auch seinen Reiz verlieren. So, nein. Überhaupt nicht. Was ist denn mit Selbstbewusstsein, Souveränität oder sich einfach darauf zu freuen? Du kannst ja ganz viele andere Sachen empfinden, anstatt aufgeregt zu sein. Das ist was man sich erzählt, wenn man aufgeregt ist, damit das nicht so schlimm ist, wenn man aufgeregt ist.
Ja, ja.
So, aber wenn du wirklich vor jedem Auftritt so richtig nervös bist und dann niemals, auch nach Jahren, nicht irgendwie eine Routine und ein Selbstvertrauen reinkommt und eine Vorfreude oder so, Warum sollte man sich das antun?
Ja, also.
Vor allem bei so einem hochgradig optionalen Beruf.
Ja, ja. Das ist wahr.
Wo man wirklich entscheiden kann, ob man dem nachgehen möchte oder nicht und wie intensiv.
Aber ja, ich kann das schon verstehen, dass du dir das dann auch einfach nicht angucken konntest, auch mit der ganzen Fliegerei und morgens warst du noch in Potsdam beziehungsweise in Berlin am Flughafen und dann in Frankfurt und dann in Mainz und dann TV, also da hätte ich mir, glaube ich, auch irgendwie jede 5 Minuten genommen, die ich hätte haben können, um runterzukommen. So.
Ja, definitiv. Definitiv. Das
kann man auch nicht jede Woche machen.
Was ich mitgekriegt habe, ist, dass meine Leute auch den Stefan ganz doll supportet haben. Weil die einfach.
Weil die toll sind.
Toll sind.
Habe ich es nicht gesagt? Die sind toll.
Ja.
Ihr da draußen, ihr, die uns zuhört, ihr seid ganz toll. Meine Güte, seid ihr lieb und zugewandt und süß.
Ja. Wirklich. Ja.
Ganz toll.
Großes Dankeschön und großes Kompliment an euch.
Ja, wirklich. Und dann musstest du wieder zurückfliegen.
Ja. Beziehungsweise nicht zurück, sondern von da aus nach Dresden.
Ja, stimmt. Ja, nach Dresden fliegen. Ja,
das
ist ja so im Dreieck geflogen.
Ohne Markus Söder.
Ja, zum Glück. Aber wer weiß, vielleicht saß ja jemand anders im Flugzeug, aber du hast es nicht mitgekriegt, weil niemand nach dem Selfie gefragt hat.
Das kann gut sein. Das kann gut sein, dass da andere Promis saßen, die ich nicht registriert habe. Ja, und dann waren wir in Dresden bei der Humorzone, was ein Humorfestival ist in Dresden. Und im Rahmen von dessen findet dann ich bin einmal im Jahr da für Soloshow statt.
Ja.
Und ich fand's so lustig, weil ich am Anfang von der Show in Dresden gefragt habe, so, hey, wer ist hier, weil er sich freut, hey, Jan Philipp ist in der Stadt, hurra. Und wer ist hier wegen Humorfestival, beziehungsweise ich habe dann gefragt, wer probiert heute was Neues aus.
Ja, ja.
Und es waren von Ich glaube, 350 Leuten waren 340 meinetwegen da und 10 Leute, die so über das Festival sich, da gucken wir uns das mal an. Ja, so, ne? Ja. Wir gucken, sind hier beim Humorzone-Festival und gucken uns jetzt dann die Show halt mal.
Ich glaube, die eine alte Frau, die keinen Hutzelfaktor hatte, die war so eine.
Ja.
Weil die haben nämlich auch beim Rausgehen so, ja, und dann gehen wir morgen da und da hin und so und haben so, ja, und gestern waren wir da und da. Also das haben sie jetzt nicht so, aber so, das hörte ich so gesprächsfetzenmäßig.
Ich meine, es kann ja auch sein, dass da noch ein paar mehr waren, aber du hörst ja nur die, die dann klatschen.
Ja, ja, klar.
So, und ich habe dann zu den 10 Leuten, die dann geklatscht haben und so, hey, sind neu hier, so, hey, cool, dass ihr da seid, aber es wird so weird für euch. Das ist so ein stranger Abend, weil ich hatte in den, ich muss ein bisschen einen kleinen Schlenker machen, meine Nervosität äußert sich dann manchmal in sehr komischen Sachen. So, natürlich halt in diesem Empfinden, in diesem Gefühl, aber dann halt auch in Gedanken und Handlungen, die ich eigentlich sonst nicht machen würde, die dann nur passieren, weil ich halt nervös bin und in diesem emotionalen Zustand so. Und zum Beispiel habe ich, ich glaube, das war am Tag vor der Dreisat-Aufzeichnung, habe ich bei Eventim reingeguckt in die Bewertungen. Du kannst ja, zu den Künstlern,
die Bewertung habe ich auch gelesen.
Und zu den Events. Ich meine, ich wäre auf das neue Programm gegangen, weil ich wissen wollte, ne, was bewerten die Leute da, aber es ist eigentlich alles eins.
Es ist alles, genau, es ist quasi zu dem Künstler die Bewertung.
Und dann habe ich halt, ne, du findest ganz viele so 5-Sterne-Bewertungen, die auch jetzt für aktuell, sehr aktuell sind.
Ja.
Und dann gibt es so 3 1-Sterne-Bewertungen oder so. Und die sind alle von vor 2 Jahren von dem letzten Programm. Und ich habe die jetzt nicht mehr alle in Erinnerung, aber eine davon war, das war gar nicht so. Entschuldigung, das war gar nicht so, wie das im Pressetext beschrieben war. So, wo ich dann überrascht war, dass dann doch irgendwo da draußen eine arme Person den Pressetext liest.
Zumal man ja auch sagen muss, dass der Pressetext feststeht, lange bevor das Programm feststeht.
Ja.
Also.
Und bei Quantenheilung war wirklich die Schere so mit am größten, was so Titel und Pressetext auf der einen Seite und Inhalt des Programms auf der anderen Seite anging. Und eine Bewertung war halt auch so, ja, nee, also das war überhaupt nichts und so, wer Johann König und noch irgendwen
Eckart
anderen.
Von Hirschhausen.
Eckart von Hirschhausen, was?
Ich meine,
wer die mag, für den ist
Dieter
das hier nichts.
Stand auch mit dabei.
Ja, wer die mag, für den ist das hier nichts.
Ja.
Und ich dachte so, ja.
Ja.
Das ist wirklich einfach wahr.
Ja.
So, aber das Lustige ist ja, dass die Leute dann sagen, also die Leute, also diese Person geht ja scheinbar mit der Erwartungshaltung hin, das ist wie das und das.
Ja.
Also 3 random Künstler, die auch untereinander nicht wirklich was miteinander zu tun haben.
Wollte ich auch sagen, ich finde, die kann man alle nicht vergleichen.
Nicht wirklich. außer vielleicht in ihrem mainstreamigen Erfolg.
Ja, und in ihrer Altherrigkeit.
Und in ihrer Altherrigkeit. So, aber ansonsten sind die doch, also sind das doch recht unterschiedliche Künstler.
Ja.
Auch was den Humor angeht. Und dann halt die erstmal zusammenzunehmen, ist halt wild. Und dann zu sagen, hier, das, was ich mir jetzt angucke, was neu ist aus meiner Perspektive und was eine andere Person ist, das wird bestimmt so sein wie das. Und wenn das nicht so ist, dann bewerte ich das schlecht.
Ja. Ja. So. Das ist wie diese 1-Sterne-Bewertung, kennst du die, wo dann so drin steht, ich hab's nicht hingeschafft, war mega wütend, 1 Stern. Und man ist so, du bist gar nicht.
Du hast dich bewertet gerade.
Ja, genau. Oder hab keinen Parkplatz gefunden oder
hab keinen Parkplatz gefunden, bin wieder nach Hause gefahren.
1 Stern.
Ja.
Ja. Und das da denke ich mir so.
Ja.
Wow.
Das hat denselben Vibe wie Bewertungen von Online-Rezepten. So, ja, ich habe bei dieser Erdbeertorte die Erdbeeren weggelassen und den Kuchenboden durch Thunfisch ersetzt und das hat überhaupt nicht geschmeckt.
Ja.
Ein Stern.
Ja, da ist auch mein liebstes hier ne, ein Steak-Rezept und Steak dann so medium rare angebraten und dann hat jemand geschrieben, der hat das mit Hühnchen nachgemacht und halt Scheißerei gehabt.
Salmonell.
Ja, da kann das Rezept wirklich absolut gar nichts dafür.
Ja.
Aber die Leute sind ja, die wollen ja dann auch wen anders wütend sein.
Ja, klar.
Ja, also war das dann natürlich Kacke.
Ja.
So.
Und aber mal ganz abgesehen von, ja, naja, nicht abgesehen, du hast einfach recht. Also die Leute wollen halt dann auf wen anders wütend sein. Und es fällt auch wirklich manchen Leuten echt schwer, sich auf Sachen einzulassen, die anders sind.
Ja.
So, ich meine, du musst eigentlich, du musst es nicht lustig finden, du musst es nicht lustig finden, was ich mache, um zu verstehen, dass das eine ziemliche Qualität hat, was ich da tue. Aber die Leute, ich habe ja da schon mal von erzählt, ich nenne das das kapitalistische Missverständnis. Mhm. Die Leute sind so daran gewöhnt im Kapitalismus, dass Sachen für sie gemacht werden oder zumindest designt sind mit ihnen im Blick, weil die halt daran gewohnt sind, dass ständig ihnen irgendjemand was verkaufen will, dass die empört sind, wenn etwas nicht für sie designt ist, nicht für sie gemacht wurde.
Aber ich blick auch, ich blick die Einstellung auch nicht, ehrlich gesagt, ne? Weil ich habe die ganze Zeit im Hinterkopf diese Gruppe von alten Leuten, die da offensichtlich, ne, in dem Rahmen von der Humorzone, von dem Festival mehrere Sachen angeguckt haben.
Ja.
Und die gehen halt hin mit der Einstellung, oh cool, jetzt ist hier viel los, da wollen wir was mitnehmen, wir haben da Bock drauf, wir haben da Spaß dran, weißt du, und gehen dann so mit dieser, mal gucken, was da passiert, ich freue mich total, Einstellung dahin, ne?
Ja.
Und lassen sich drauf ein. Gehen halt ohne ein, ach, der ist bestimmt wie oder das soll jetzt so und so werden, sondern gehen halt quasi ohne Erwartung rein und lassen sich dann mitnehmen und abholen auch. Und das bestärkt ja dann auch diesen Vibe, den sie haben, wenn sie da reingehen, ne? So.
Ja.
Und die Leute, die dann sagen, okay, eigentlich, ich mag Johann König, Dieter Nuhr und Eckart von Hirschhausen und gehe jetzt in eine Show von Jan-Philipp Zimny und wenn das nicht so ist, dann finde ich es doof. Das ist ja schon eine richtig beschissene Einstellung. Also sie quasi vorher schon auszumalen, wie es werden wird, natürlich findest du das dann doof.
Ja klar, in dem Moment, also je schmaler deine Erwartungshaltung ist, was passiert, die ich ja auch nicht kenne.
Genau.
Das heißt, ich habe gar keine Chance, die zu erfüllen. Es sei denn, ich mache halt was, was der kleinste gemeinsame Nenner ist von möglichst vielen Leuten. Aber ich kenne ja die Erwartungshaltung nicht. Und je schmaler die ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht erfüllt wird.
Genau.
So. Aber das ist halt dann auch das, was passiert. Nämlich, dass halt das Mainstream erfolgreich ist, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Also so funktioniert ja dann auch Popularität und
klar.
Erfolgreich sein. Und weshalb du ja auch, ich habe das mal so bei einem Interview mit Ivanka Trump gesehen, die gibt dir nur ganz wenig Informationen.
Mhm.
So, also die wurde dann mal gefragt, was die größte Gemeinsamkeit zwischen ihr und ihrem Vater ist. Und sie hat gesagt, Real Estate und Golf.
Mhm.
So. Das sind alles Kernsachen der Trump-Brand. So, ist, du hast nichts über sie erfahren.
Ja.
So, und ne, desto weniger das ist, desto mehr können die Leute darauf projizieren und das dann gut finden. Und so. Und das ist halt einfach nicht das, was ich mache. So, das ist halt nicht dieses, ich gucke nicht, was ist der kleinste gemeinsame Nenner, sondern ich mache halt meine Kunst. Und ich bin auch voll dafür, dass man halt, ne, ich sitze jetzt auch nicht zu Hause und sag, fick das Publikum und ich mache, was ich will, sondern das ist ja auch ein Kompromiss. Ne? Mhm. Ich mache das, was ich möchte, auf eine Art und Weise, wo ich mir Mühe gebe, dass die enjoyable für die Leute ist. Mhm. So. Und nicht nur ausschließlich für mich. So, da ist schon natürlich auch ein Kompromiss, der stattfindet. Aber da sind wir halt Welten davon entfernt, zu sagen, okay, ich mache das, was bei der breiten Masse ankommt. Und weil was dann ankommt, ist dann halt das, weswegen ich oft Comedy doof finde.
Mhm.
Es ist halt, es wird den Leuten ihre Stereotype und Vorurteile, die sie ohnehin schon haben, werden immer wieder aufs Neue bestätigt.
Ja.
Ja. Weil das herausfordern zu lassen oder halt was zu bekommen, was anders ist als das, ist halt anstrengend. Mhm. Und wenn du da hinkommst, um zu entspannen und zu lachen, nicht um dich auch irgendwie mit was Neuem konfrontiert zu werden, dann willst du halt diese Anstrengung nicht.
Ja, aber also,
und dann ist es halt auch schon fast nachvollziehbar zu sagen, der hat mich angestrengt, also muss das falsch sein.
Aber das würde ich gar nicht mal so sagen, weil ich würde sagen, dass man in deine Show gehen kann, auch entspannt zu lachen.
Total, kann man.
Genau. Und das ist, deshalb meine ich, ich verstehe diese Einstellung nicht. Weißt du? Weil
naja,
du kannst ja rein theoretisch alles davon kriegen in deiner Show.
Ja,
du hast die
absolut.
Ebene, ich kann da entspannt hingehen, meinen Kopf ausstellen und lachen. Ich kann mitdenken, ich kann hinterfragen und ich kann vielleicht versteckte, also vielleicht nicht ganz offensichtliche Geniestreiche mitbekommen und so weiter und so fort. Und da ist ja dann, das ist ja dann eine Einstellungssache. Wie gehe ich hin? Und das, was ich halt nicht blicke, ist halt diese Einstellung, was du gerade beschrieben hast, dieser schmale Grad an Erwartung. Mhm. Weil wenn ich die Erwartung habe, ich will einfach mich entspannt zurücklehnen und lachen, dann kann die Erwartung ja erfüllt werden.
Ja.
Aber wenn da halt so eine ganz bestimmte, der ist jetzt am besten so wie Johann König und dann gehe ich da hin und der ist nicht wie Johann König, dann sehe ich ja aber auch nicht, dass ich mich entspannt zurücklehnen kann und lachen kann. Weil ich suche ja dann, wo ist jetzt da Johann König? Ja. Und das
aber,
findet man dann natürlich
aber
nicht.
Also so machen die Leute das ja nicht. Die sitzen, also die gehen ja nicht hin mit dem Gedanken, das wird wie Johann König sein oder wie Dieter Nuhr oder
nee,
sowas.
Nee, aber das passiert ja unterbewusst.
Das passiert unterbewusst,
genau.
Das weißt du,
ja,
das ist ihnen nicht bewusst.
Ja.
Das wird ihnen dann erst bewusst, wenn das clasht.
Ja.
Und wenn das nicht das ist, was sie implizit erwartet haben, wo sie gar nicht mal vielleicht selber von wussten, dass sie das erwartet haben.
Ja.
Und dann clasht das auf einmal. Und dann können sie sich halt nicht mehr entspannen, weil es halt clasht.
Ja.
So, weil dann ist die Welt auf einmal nicht so, wie du nicht mal gedacht hast, dass die Welt ist, sondern implizit erwartet hast,
ja,
unterbewusst
ja.
erwartet hast. Und da müssen sich erstmal ein paar Sachen umstellen. Und du kannst zum Beispiel nicht in das aktuelle Programm gehen, ohne ein paar Sachen über Behinderung zu lernen zum Beispiel.
Ja.
Und wenn das halt für dich schon schwierig und bedrohlich ist,
ja.
dann kannst du dich da auch nicht entspannt zurücklehnen.
Ja, ja, klar, ja. Ja, so. Ja, das ist klar. Das ist logisch.
Und häufig funktionieren ja auf einer ganz grundlegenden Ebene, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, meine Witze auch genau andersrum, als Witze normalerweise funktionieren.
Mhm.
So, mein Humor ist ja sehr absurd.
Mhm.
Das heißt, eine Pointe ist bei mir häufig das diametrale Gegenteil von dem, was man erwarten würde.
Mhm.
So, ne? Ich baue eine Erwartungshaltung auf
ja.
und du denkst, jetzt kommt das Wort Auto und
ja.
dann sage ich aber das Gegenteil von dem Wort Auto und dann
ja.
geht's damit weiter.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und eher mainstreamiger Humor funktioniert eher so, dass überraschende Gemeinsamkeiten von Sachen gefunden werden.
Ja.
Also
ja.
nicht das Gegenteil, sondern das Gemeinsame. So.
Ja.
Das, was ich auch gesagt habe, so was jeder Donald Trump ist die erste Orange der USA-Witz, funktioniert auf die Gemeinsamkeit Kiste.
Ja, ja, ja,
so. Und wenn du halt sehr doll diese mainstreamige Form von Humor haben möchtest, dann kannst du da leider halt nicht sitzen.
Mhm.
Aber das ist okay. So, das ist ja, es gibt ja das Mainstreamige schon. Da können dann, also die Personen können ja dann zu Johann König und zu Dieter Nuhr und zu was weiß ich was gehen. Und dann gibt's halt mich für Leute, die halt dann was anderes wollen.
Ja.
So. Und es ist auch in Ordnung, dass die Leute dann auch schlechte Bewertungen schreiben. Das ist ja dann auch ein Warnsignal. Und das ist ja dann auch genau das, was inhaltlich passiert. Der sagt dann, Leute, pass auf, wenn ihr Johann König mögt, dann ist das nichts für euch.
Ja.
So, und dann kommen halt nicht nur andere Leute in die Show, die dann da eine schlechte Zeit haben. Das ist ja was Gutes.
Ja, ja, wobei es bestimmt auch Leute gibt, die das beides feiern. Also,
total.
Ne? Und
das schließt das ja gar nicht aus.
Genau, genau. Aber das, was ich nicht verstehe, ist da auch wieder die Einstellung, dann halt, also nachher aus der Show rauszugehen und zu sagen, ich habe irgendwie was erwartet wie Johann König und Dieter Nuhr, habe ich nicht bekommen, schade, dann sollte ich beim nächsten Mal wohl wieder zu Johann König gehen oder vielleicht wen anders ausprobieren.
Ja.
Aber dann halt herzugehen und quasi Leute so davor zu warnen, obwohl es bestimmt ganz viele Leute gibt, die Johann König ja. und dich mögen, ja. Ist halt, das finde ich dann so Panne. Und bei solchen Menschen stelle ich mir dann auch meistens vor, die gehen dann zu Johann König und schreiben auch da nachher noch eine schlechte Bewertung.
Kann
und sagt,
sein.
Der hat sich aber verändert und es ist gar nicht mehr wie früher und wie scheiße war das denn ja. und so, da ist ja gar nichts mehr zu holen und ja. sowas. Das ist ja jetzt eine Unterstellung, die ich mir ausgedacht habe, aber so dieses, also zu merken, ich hatte die Erwartung, das wird wie Johann König
ja.
und dann noch quasi das zum Vorwurf zu machen oder andere Leute sogar davor zu warnen, obwohl das ja nicht mal der Fall sein muss, dass man das dann nicht mag,
ja.
Das finde ich halt so Panne.
Ja.
Also du kannst ja auch eine Ein-Sterne-Bewertung schreiben und sagen, mich hat es gar nicht abgeholt. Ich gehe lieber das nächste Mal wieder zu Johann König. Okay, fair. So.
Ich finde das auch, es ist ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das auch fair, was die Person geschrieben hat, zu sagen, wer das und das mag, wird wird mich nicht mögen, finde ich irgendwie auf eine Art und Weise auch fair. Die Leute reden nicht mit mir. Es geht nicht um mich. Ich guck mir das an und die Leute dürfen, haben ja auch ein Recht auf ihre Meinung dazu, auch wenn die negativ ist,
ja.
so zu mir. Und da spielt halt in das, was du beschreibst, was du sagst, was du als Panne beschrieben hast,
ja.
was ich auch Panne finde ein bisschen,
ja.
Das setzt aber einmal ein gewisses Reflexionsvermögen voraus und halt auch die Fähigkeit zu verstehen, dass es andere Sachen gibt, außerhalb von dem, was du gut findest und magst, die andere Personen gut finden und mögen und die auch gut sind, obwohl du das nicht magst. Das ist eine Abstraktionsebene von sich selber und das setzt eine Kapazität für Gleichzeitigkeit voraus, so die halt manche Leute nicht haben, weil sie so daran gewöhnt sind, dass alles so ist, wie sie das haben wollen. Und die niemals mit was anderem oder zumindest nicht ausreichend mit was konfrontiert werden, anders
total.
Ist.
Ich.
Und deswegen ist so meine Theorie, haben dann auch Leute, die viel reisen, sind häufig toleranter, weltoffener, können viel mehr unterschiedliche Lebensweisen und Geschmäcker, wir unterhalten uns ja jetzt hier hauptsächlich über Geschmack,
ja, genau.
Geschmack aushalten als ihren eigenen und müssen dann nicht sagen, so was die anderen Leute machen, die nicht, zum Beispiel dann nicht viel gereist sind, wie kannst du das gut finden? Mega easy, es ist voll leicht, Sachen gut zu finden,
die
man mag.
Ich verstehe, was in den Leuten vorgeht. Das ist nicht quasi mein Problem damit, sag ich mal. Also, dass da dann die Leute engstirnig sind und halt auf sich bezogen und so. Das, was ich quasi herausstellen möchte, ist, wie absurd das ist. Ne? Also, vielleicht um das deutlicher zu machen, ist, als würde ich sagen, also, wenn du Apfel, Banane und Blaubeere magst, dann wirst du Birne nicht mögen. Und das ist halt so, was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Ah, okay.
Weißt du?
Ja.
Also es ist total absurd zu sagen, hey, du bist ein Fan von Apfel, Banane und Blaubeere, dann wird dir Birne nicht schmecken, aber alle anderen werden ja da stehen und sagen, hey, Moment mal, aber ich mag Birne und Banane und ich hasse Apfel und Blaubeere. Oder jemand sagt, ich mag nur Blaubeeren.
Okay. Ja, ich verstehe,
weißt
was du meinst.
Das ist halt so, das ist so absurd.
Ja. Obwohl alles in der Kategorie Obst ist.
Genau. Wir befinden uns in der Kategorie Obst. Alle mögen unterschiedliche Obstsorten. Manches mag man lieber, manches akzeptiert man so.
Ja.
Wenn es im Obstsalat ist, dann nehme ich auch mal ich mag zum Beispiel keine Honigmelone, dann nehme ich die Honigmelone mit, weil der Rest schmeckt mir gut.
Ja.
So, aber da hat ja...
Das Festival ist der Obstsalat.
Genau. So, oder so eine Mixshow oder so, weißt du? Da hat ja jeder einen anderen Geschmack und vor allen Dingen beschreib mal den Geschmack von Blaubeere. So, ne? Also du kannst irgendwie, du kannst beschreibende Worte finden, die ist mal süßlich, mal sauer, die ist wässrig, was auch immer, so. Ja. Aber du kannst ja nicht erklären, warum du jetzt Blaubeere magst und Erdbeere
du,
nicht.
Ja, es, du kannst keinen kausalen Zusammenhang zwischen den Eigenschaften von dem Obst und deinem wohligen Gefühl, das du hast, wenn du es isst.
Exakt. Deshalb finde ich das dann halt so... Also wirklich so Panne herzugehen und zu sagen, du magst Banane, dann ist Blaubeere nix für dich. What? Lass mich doch Blaubeere probieren und dann gucke ich halt. Ja. Also, weißt du, das ist halt so, ich selber würde halt niemals auf die Idee kommen und herzugehen und zu sagen, das magst du und das magst du nicht, weil du das magst oder das nicht magst. So. Ja. Das ist halt so.
Das stimmt, das stimme ich dir auch total zu. Ich glaube, es gibt gleichzeitig zusätzlich halt auch noch so Unterkategorien, die sehr anders sind. Ne? Das sind dann so die Sachen, die ich beschrieben habe, mit der Art und Weise, wie ist der Humor. Es geht um die Themen, wie sehr wirst du herausgefordert, lernst du was Neues oder bekommst du deine Vorteile bestätigt und so weiter. Das sind dann noch so Unterkategorien in diesem sehr weiten Feld von Humor. Aber ganz grundsätzlich hast du sehr doll recht. Ja, du kannst nicht diese sehr unterschiedlichen Sachen miteinander vergleichen und dann sagen, das wird dir nicht schmecken. Ja. Aber ich weiß nicht, wie die Menschen das da draußen machen oder in der Allgemeinheit, das würde mich mal interessieren. Lässt man sich bei Comedy- oder Kulturveranstaltungen allgemein oder bei Bands von negativen Bewertungen abschrecken?
Nee, weil
so, du guckst dir selber was an, entscheidest dann, finde ich das gut oder nicht.
Ja.
Beziehungsweise du entscheidest ja nicht, du hast ja ein Gefühl, finde ich das gut oder nicht. Und dann entscheidest du dich vielleicht eine Karte zu kaufen. Und wenn dann irgendjemand eine negative Bewertung abgibt, dann sagst du, hey, was ist denn los mit dir?
Ja, das stimmt. Da hast du sehr, 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 sehr recht. Man konsumiert Kunst, Kultur und sowas anders, also man trifft die Kaufentscheidung auf einer anderen Grundlage als zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Restaurant aussuche oder ein Produkt bei Amazon kaufe oder so. Da guckt man sich ja dann Bewertungen an. Und da guckst du ja aber auch, oh, da sind Ein-Sterne-Bewertungen, was steht da drin? Also steht dann da sowas drin wie, beim Restaurant gab es keine Parkplätze, wir sind woanders hingefahren, ein Stern. Ja, dann habe ich natürlich keine Aussage über das Essen.
Das gewichtest du halt nicht.
Genau. Und
wenn du sagst, wenn du da halt 5 Ein-Sterne-Bewertungen findest, wo immer wir hatten Kakerlaken im Essen, dann essen wir.
Genau. Und wenn du halt 5 Ein-Sterne-Bewertungen findest über die Parksituation, dann weißt du, du hast dich drauf einzustellen, ich komme vielleicht mit dem Bus und das Essen ist aber geil, so. Deswegen guckst du dir auch an, was da drin steht. Lustigerweise bei den 1-Sterne-Bewertungen mehr, finde ich, als bei den 5. Also bei 5 ist ja klar, juckt mich, was da drin steht. Du fandst es super. So, es hat funktioniert.
Ja.
Alles, ne? Deswegen guckt man ja dann, woran liegt es bei den 1-Sterne-Bewertungen. Und Kultur oder Kunst konsumierst du ja, weil du was gesehen hast. Ne? Also,
das macht was mit dir.
Genau, du hast ein Reel bei Insta gesehen und denkst, boah, das ist ja mega lustig, gibt's da wohl Karten für? So. Und nicht, ich guck mal bei Eventim, du musst ja auch einen Anhaltspunkt haben. Also wie landet man da, um die Bewertung durchzugucken? Und du landest da ja nur, wenn du was davon gehört hast und dann, warum hast du was davon gehört? Wenn es dir eh nicht gefällt, was du davon gehört hast, holst du dir ja sowieso keine Karte und wenn es dir gefällt, dann guckst du ja nicht die Sterne-Bewertungen. Also es ist wirklich, eigentlich ist es total Panne, Bewertungen bei Eventim hinterlassen zu können. Außer über Eventim.
Ja, lustigerweise kannst du keine Bewertung auf Eventim für Eventim hinterlassen. eigentlich müsste man deren Service, aber wo solltest du sonst halt eine Kunst und Kultur bewerten? Aber es ist halt, es ist halt so ein bisschen, die Leute, die es gut finden, also solange ich mich genug nach da draußen sende, werden und halt den Leuten Möglichkeiten biete, mich zu entdecken. Also ich muss was machen, damit die Leute die Chance haben, mich zu entdecken.
Ja.
Ich kann nicht einfach meine Shows spielen und dann hoffen, dass die Leute irgendwie random Karten kaufen und dann da drin landen. Aber solange ich genug sende, würde es halt Leute geben, die das dann entdecken und sagen, hey, das ist für mich, das macht was mit mir.
Ja.
So. wir können natürlich darüber diskutieren, wie viele das dann sein werden, so, welcher Teil der, welcher Prozentsatz der Gesamtbevölkerung das ist. Aktuell sind wir ja auf einem Level, wo man sagen kann, das sind genug dafür, dass ich das als Beruf machen kann. Also, ja. Ich glaube nicht, dass wir schon alle abgefrühstückt haben oder alle erreicht haben.
Das glaube ich auch nicht, ja.
Weil ich finde, das ist ja dann die Reise, wo es dann jetzt hingeht, das rauszufinden.
Man erkennt diesen Aufschwung immer an Leute, die zum ersten Mal so da sind und sich dann so angucken und sind so, ach, ich habe das nämlich in Potsdam, ist relativ spät, ist noch so ein Pärchen reingekommen und sie sagte so, ja, also ich hatte quasi war mitten im Gespräch eingestiegen, sie sagte, ja, keine Ahnung, du hast die Karten doch ganz kurzfristig erst geholt, weiß ich doch nicht. Dann guckte sie an den Merchstand, guckte auf das Best of Unsinn Buch und war so, ach, er ist das. Und er so, ja, ja. Und sie, ach, der ist ja mega lustig, wie cool. Und er so, ja, genau, deswegen habe ich gedacht, es ist doch cool, wenn wir hier hingehen. Und sie, ach ja, super, da freue ich mich ja. Also, ne, offensichtlich genau diese Leute, die dich irgendwie bei Insta vor kurzem entdeckt haben und dann gedacht haben, ach, gehe ich doch mal hingucken. Und dann sind die nachher, ich hätte gern 5 T-Shirts und 8 Bücher, weil sie total begeistert sind. Und davon... Wenn es so einen Aufschwung gibt und es immer mehr Leute kommen, dann gibt es davon so relativ viele. Das habe ich auch zum Beispiel bei der Lumpenpack-Tour. Da war jeden Abend die Frage, wer ist zum ersten Mal auf dem Lumpenpack-Konzert? Ja, da haben so viele Leute gegrölt und gebrüllt, so, weil klar, das war, ne, irgendwie, die haben das entdeckt und nehmen es jetzt mit und finden es super toll. Und daran merkt man immer den Aufschwung, an diesen Leuten, die dann so da unschlüssig drinstehen und sagen, was, ach, eher, ah, cool.
Ja.
So. Und das macht für mich total viel Spaß.
Ja, das ist schön. Das ist schön, halt da auch die neuen Leute irgendwie begeistern und erreichen zu können. Und dann sitzen sie alle zusammen, egal wie lange sie dich kennen.
Ja, genau.
Oder nicht. Was ich ganz lustig fand, ist manchmal hast du dann so manchmal würde ich mir aber auch wünschen, dass die Leute sich vorher, also ne, bei dem Typ, der den Pressetext gelesen hat und dann gesagt hat, das war ja gar nicht wie ein Pressetext, so, da habe ich mich ja eben so ein klein bisschen drüber lustig gemacht. Und gleichzeitig, wenn dann Leute in der Show sitzen und sich komisch verhalten und dann so, das ist nichts für mich, dann sage ich denen ja auch so, mal vorher informieren, wo man hingeht. So. Aber dann, ne, das kann ja auch beides gleichzeitig wahr sein, so, du informierst dich halt vor, indem du dir was anguckst. So, ja, was macht der Typ? Ja. Und nicht irgendeinen random Pressetext liest. So.
Ja, das finde ich auch wild. Also ich glaube, wenn ich zum Beispiel ein Konzert besuchen wollen würde, dann würde ich mir jetzt auch nicht den Klappentext vom Album durchlesen, sondern ich würde mir mal einen Song anhören.
Genau. Ja. Und das Ding ist ja, selbst wenn der Pressetext perfekt mit dem Programm korrespondiert, also wenn das perfekt zusammenspielt, dann ist das ja das, wo ich oder wir gedacht haben, das sind die Sachen, woran wir sagen würden, das ist gut.
Ja.
Das gibt dir ja null Informationen, also kann dir null Informationen geben, warum du das gut finden könntest.
Ja, total.
So, vielleicht gefällt dir daran ein Aspekt, den wir überhaupt nicht wahrgenommen haben, den selbst ich nicht wahrgenommen habe. Selbst ich überblicke nicht alle Aspekte von dem, was ich tue und schon gar nicht das, was das mit den Leuten macht.
Ja, ja.
So. Natürlich kann ich in eine grobe Richtung gehen und wenn ich eine traurige Geschichte erzähle, dann hoffe ich natürlich, dass die Leute dann da sitzen und dann auch ein bisschen traurig sind.
Ja,
so. Aber ich kann ja nicht vorhersagen, dass das dich an die eine Sache aus deiner Kindheit erinnern wird und dass du das deswegen so geil
total
findest.
Das haben übrigens, fand ich nämlich auch ganz stark irgendwie, die beiden, mit denen ich mich nach Dresden, nach der Show unterhalten hatte, die haben halt gesagt, irgendwann, also ne, sie haben halt unfassbar viel gelacht und irgendwann konnten sie nicht mehr lachen, weil sie nur noch am Nicken waren und sich so viel wiedererkannt haben und so gedacht haben, ja Mann, ja genau so ist es.
Ja.
Und waren quasi, also so klang es, so sehr damit beschäftigt, sich darin wiederzuerkennen, dass sie nicht mehr lachen konnten. So. Also ne, im wirklich im besten, positivsten Sinne konnten sie nicht mehr lachen, ne? Weil sie so waren, so, ja, Mann, Alter, du sprichst mir aus der Seele.
Ja.
Und das ist ja wohl auch ein Aspekt, der ist ja nur wunderschön.
Ja, und auch ein Aspekt, also uneingeschränkt wunderschön. Und gleichzeitig auch ein Aspekt, der nicht für alle Leute gelten wird.
Ja, genau.
So.
Genau.
Es wird da draußen Leute geben, die fühlen das nicht. Und weil die halt die Erfahrung nicht gemacht haben, weil die sich nicht damit identifizieren können, weil die ein ganz anderes Leben gelebt haben, die können dann halt sich, also ne, die können dann halt nichts damit anfangen. Und für die bin ich ganz schlecht.
Ne, eben nicht. Also, ja klar, es gibt bestimmt Leute, für die bist du ganz schlecht. Aber selbst wenn du dich nicht damit identifizieren kannst. Ich bin jetzt mal schon eine Person. Ich kann mich damit nicht identifizieren. Ich habe aber die beste Zeit, weil es mir einen Einblick gewährt.
Ja, und weil du offen bist für neue Einblicke und so weiter.
Und es gibt mir einen, auch noch einen humoristischen Einblick, der mir verstehen hilft. Das, also dafür muss ich mich nicht identifizieren können, um eine richtig gute Zeit zu haben.
Ja.
Und das ist ja, das sind die anderen Sachen, die ich super häufig auf Tour höre, sind Eltern von Kindern mit, deren Kinder irgendwie autistisch sind oder ADHS haben und sagen, boah, danke, Alter. Ich verstehe mein
Kind.
Ich
kann das nachvollziehen.
Genau. Es eröffnet mir die Möglichkeit, einen Einblick zu haben in eine Welt, die mir fern ist, die mir aber sehr nah ist. Also weißt du, wie ich meine? Ne? Die mir gleichzeitig sehr fern und sehr nah ist.
Ja.
Und das dann auch noch lustig, Jackpot 3000, Alter.
Ja.
Warum gibt es überhaupt jemanden, der das nicht gut findet?
Ja, also wirft uns halt wieder dahin zurück mit dem, wenn alle Leute um dich herum nur so funktionieren wie du und du niemals irgendwie mit was in Kontakt gekommen bist, was irgendwie anders ist, dann ist das nur irres Blabla, was ich auf der Bühne mache.
Aber selbst das kann man ja genießen.
Ja, wenn du auf irres Blabla stehst, aber
ja, klar.
Da musst du ja auch schon die Fähigkeit haben, etwas auszuhalten, was nicht die Realität ist.
Es war nur ein Witz.
Ja. Ist halt schon, es ist so faszinierend, über das alles nachzudenken und das so zu analysieren und da so drauf zu gucken und so. Und finde ich total spannend. Und weißt du, was ich auch immer wieder lustig finde, ist, dass KollegInnen und RedakteurInnen und bababa, so die alle mit, oder TechnikerInnen, VeranstalterInnen, so die alle mit diesem Comedy-Betrieb in der zweiten Instanz zu tun haben, ne? In dieser organisierenden, unterstützenden Hülle drumherum.
Ja.
Die finden mich häufig ziemlich gut.
Ja.
So im Schnitt finden die mich häufig echt gut, weil die ja auch schon ganz viel selbstähnliche Comedy gesehen haben.
Ja,
die haben schon dann schon.
Die haben, glaube ich, das meiste gesehen.
Hunderte von Veranstaltungen mit unterschiedlichen Comedians, die aber alle irgendwie den Leuten nur ihre Vorurteile bestätigen.
Ja,
so. Und finden die das halt geil, wenn da mal irgendwie was anderes ist, aber dann trotzdem halt gleichzeitig eine Qualität hat. Mhm. Weil manchmal, muss man ja auch sagen, sind Sachen anders, aber halt trotzdem einfach nicht so gut. So.
Ja, das stimmt auch,
So. Das ist halt.
Ja.
So, das ist so ein Ende.
Ja, das ist ein Ende. War auch das Ende unserer Tour. Gestern sind wir zurückgekommen. Ich habe noch mein Auto gewaschen. Und jetzt.
Das stimmt.
Warten.
Weil ich hatte ja auch von dieser Bewertung in Dresden auf der Bühne erzählt.
Ja,
also mit Johann König und Dieter Nuhr und so weiter. Und auch so, hey, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen, was die machen. Das ist wirklich einfach anders. Ich kann dem nicht widersprechen. Jetzt haben wir den Bogen da abgeschlossen für meinen Kopf.
Ja.
Ich hatte mir vor kurzem vorher Sorgen gemacht, ob das so, direkt zu Anfang mal auf Kollegen scheißen oder direkt zu Anfang sich selber einordnen, das tut dem meistens nicht so gut, sondern einfach machen. Hatte ich so ein bisschen Sorge vor, aber war gar nicht.
Nö. Die Stimmung hat gekocht.
Ja, es war ein ziemlich guter Einstieg für die Show.
War ganz toll.
Ja, und danach war halt auch smooth sailing, weil ich merke das, je entspannter, selbstbewusster Ich bin, und je lapidarer ich das Ganze nehme, desto besser ist es auch. Und in Dresden war das auch wieder so, da ist mir das alles richtig gut gelungen.
Ja.
Und dann wird halt auch die Show super.
Ja, das überträgt sich so gegenseitig. Mhm. Und dann schaukelt sich das hoch. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen, ne? Dass es quasi so ein ideales Geschaukele gibt. Ne?
Ein ideales
Geschaukele. Nicht zu doll, nicht zu wenig.
Du weißt die Folge, das ideale Geschaukel.
Das ideale Geschaukel. Ja. Ja, so war das gewesen, Leute.
Ich liebe meinen Beruf richtig doll.
Und ich habe diesen goldenen Onkel da in Dresden kennengelernt.
Der goldene Reiter.
Ja, ich habe mich immer gefragt, dieses Humorzone-Logo, ne? Ich dachte immer, was ist das für ein Jüngelchen da?
Das ist der goldene Reiter.
Genau, und dann gehe ich da durch Dresden und dann ist da dieser wirklich sehr, sehr glänzende goldene Onkel.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ach guck, ist er das. Das ist er.
Die müssen den echt einmal in der Woche polieren, oder?
Ja, anders kann ich mir das nicht erklären.
Dass da keinerlei Patina drauf ist und der so shiny und das reflecting ist.
Ich habe noch nie etwas so Schimmerndes gesehen, Jan Philipp. Wäre ich eine Elster, ne? Ich hätte den Onkel mit nach Hause genommen.
Ja.
Der hat geglänzt, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Wer diesen goldenen Onkel in Dresden noch nicht gesehen hat, nehmt eine Sonnenbrille mit, falls ihr ihn Besuch geht. Er ist wirklich Gold.
Ja.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Comedy Gold.
Ja. So.
Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir hören uns nächste Woche am Sonntag. Und nochmal Entschuldigung für so den vielen Ausfall. Jetzt habt ihr einen kleinen Ausblick drauf bekommen, warum. Parallel sind ja natürlich noch andere Sachen, die wir gar nicht erzählen konnten in dieser Folge passiert.
Das stimmt.
Ich sage nur Mittelalter-Rap, Leute.
Ja, und ich hab noch eine ganze Notiz voll mit Sachen.
Oh.
Ja.
Aber jetzt ist genug.
Jetzt ist genug. Jetzt wird
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Und jetzt abschalten.
Danke, Peter.